ich finde, das ist wirklich wichtig, dann zu sagen, nee, also, pass auf, ich habe hier ein Problem und du kannst dich nicht aus dieser Verantwortung für unsere Beziehung, aber auch nicht fürs Kind ziehen, indem du sagst, es gibt das Problem nicht. So, also das ist ja so, ich mache die Augen zu und dann ist es nicht mehr da. Das geht nicht. Und das ist auch etwas, was langfristig Paaren auf die Füße fällt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema: die emotionale Überlastung von Müttern. Was emotionale Überlastung genau ist, warum vor allem Mütter viel emotionalen Ballast tragen und was Betroffene und Nicht-Betroffene tun können, um sich und andere vor dieser Überlastung zu schützen, darüber spreche ich mit der wunderbaren Susanne Mierau, die genau über dieses Thema gerade ein Buch geschrieben hat. Die meisten von euch werden Susanne kennen. Sie war auch schon vor ein paar Jahren mal in diesem Podcast bei meiner Vorgängerin zu Gast. Aber für alle anderen und der Vollständigkeit halber einmal, als Diplompädagogin, Autorin, Speakerin und Familienbegleiterin setzt Susanne sich seit ganz vielen Jahren für eine bedürfnisorientierte Beziehung zwischen Eltern und Kindern ein und schafft öffentliche Aufmerksamkeit für viele große und kleine Themen, die Familien täglich jonglieren. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist, Susanne.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich total. Ich habe dein Buch, muss ich mal sagen, verschlungen, weil, und das passiert ja nicht mehr so häufig bei Sachbüchern, es wirklich mal was Neues betrachtet, also leider nichts Neues, aber etwas, was nie beim Namen genannt wurde, und das hat mir sehr geholfen, bestimmte Dinge und so ein diffuses Gefühl in mir einzuordnen. Dein Buch heißt Emotional Load, wie Mütter frei von emotionaler Überlastung werden. Kannst du einmal kurz erklären, was du meinst mit Emotional Load?
Genau, also wie du es eigentlich schon beschreibst, ne, wir haben jetzt ganz viel über Mental Load gesprochen in den letzten Jahren und dass wir so viel zu organisieren haben und der Alltag und dass man das besser aufteilt. Aber dennoch bleibt bei vielen Müttern etwas übrig, nämlich dieses Gefühl von, boah, aber irgendwie bin ich trotzdem voll erschöpft und ich habe trotzdem ganz viel zu tun, aber weiß nicht genau. Und das ist oft diese emotionalen Lasten, die wir tragen. Also das Ganze, ich reguliere mein Kind ja im Alltag, was halt notwendig ist. Ne? Also Eltern müssen Kinder regulieren, damit sie lernen, gut mit Gefühlen umzugehen. Das ist normal. Gleichzeitig haben wir aber das, dass wir ja uns regulieren, weil wir oft negative Erziehungserfahrungen haben, die wir nicht weitergeben wollen. Also die ganze Zeit daran so ein bisschen arbeiten. Oh, ich will mein Kind nicht anschreien so dolle oder ich will das nicht machen und das. Also das kommt dazu. Dazu kommt aber eben auch noch, dass wir oft andere mitregulieren müssen, und zwar andere Erwachsene. Dass nämlich andere Erwachsene auch nicht gut gelernt haben, mit ihren Emotionen umzugehen, ne? Also Großeltern, die ja uns erzogen haben und deswegen manchmal eine andere Ansicht haben, dass wir da versuchen auszugleichen. Dann haben wir das aber oft auch in Partnerschaften, dass wir auch da zuständig sind für die emotionale Regulation, dass wir unseren Partnern dann sagen, ja, hier liest doch mal dieses Buch oder nein, sei nicht so wütend, oder versuchen im Alltag das auszugleichen, wenn der Partner dann doch anders reagiert oder das Kind anders erzieht. Und all das zusammen ist echt ganz schön viel jeden Tag. Und das ist Emotional Load.
Ja, total spannend. Du hast aber auch in deinem Buch geschrieben, dass es durchaus Väter gibt, die aktiven Väter, hast du sie genannt, die Emotional Load haben. Du hast aber eine ganz klare Meinung dazu, wer sich dann darum kümmern darf.
Ja, nämlich die Väter. Also, ne, weil das ist ja, wir haben oft dieses Gefühl, dass wir so verantwortlich sind dafür, weil das uns, weil wir so geprägt wurden, dass wir diese Emotionsthemen so übernehmen, dass wir uns um alle anderen kümmern sollen. Ne? Also, das ist ja so eine typische weibliche Sozialisationserfahrung, die wir machen. Und dann denken wir, dass wir das in der Partnerschaft eben auch machen müssen. Aber das sind ja erwachsene Menschen. Also die können ja auch Bücher lesen. Die können sich auch auf Instagram-Kanälen oder TikTok oder sonst wo oder im Elternmagazin das abonnieren und lesen. Also das ist alles möglich, ne? Und trotzdem passiert das eben noch ganz wenig. Und da ist natürlich total wichtig, dass Väter die Verantwortung endlich übernehmen für das Emotionale auch.
Hand aufs Herz, was würdest du sagen, wie viele Prozent deiner Instagram-Abonnenten zum Beispiel sind Frauen?
Ja, leider total viel. Also ich glaube, oder nicht leider, es sind, ich glaube, 96%. Und deswegen, also ich habe dann irgendwann auch gesagt, weil ich manchmal da gefragt wurde, so ja, kannst du nicht mehr Inhalte für Väter machen? Dann ich, nee, also die lesen das auch nicht. Und ich möchte aber auch gar nicht dieses, ich mache was und dann müssen die Frauen das weiterleiten an ihre Männer so oder markieren sie dann unter dem Beitrag und so. Sondern ich finde, dass da die Väter wirklich in die Verantwortung kommen. Und es gibt ja auch tolle Väter-Accounts. Ne? Also das gibt's ja. Und da können sie einfach dann selber sich ja nachschauen und aktiv werden. Ja.
Total. Geht uns aber auch so hier im Podcast. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn eine Mail kommt von einem Vater. Wir haben ja immer diese Rubrik Eure Fragen. Da können Leute uns schreiben und dann beantworten Elke und ich, soweit wir können, was kann man tun, wie ist das einzuordnen und so weiter. Und das ist immer so, oh, wir haben einen Vater. Das ist immer total schön und eigentlich in sich auch ein bisschen traurig, ne, dass es so ist. Mhm. Du würdest also sagen, jeder kann sich um seine eigenen Emotionen kümmern, um da mal ganz konkret zu sagen, wie eigentlich nicht der Ist-Zustand, aber der Soll-Zustand sein dürfte?
Ja, na, also das Problem ist halt, das ist so schwer. Also ja, man kann, also alle erwachsene Menschen können sich um ihre Emotionen kümmern, ja, und da die Verantwortung übernehmen. Aber natürlich ist das manchmal auch ein großer Schritt. Ja, manchmal braucht man halt mehr als nur ein Buch lesen, sondern man muss halt dann einfach zur Therapie gehen oder zu einem Coaching gehen, was, glaube ich, von Männern schneller oder häufiger in Anspruch genommen wird, ne, weil Therapie hat immer noch so einen negativen Beigeschmack, was es gar nicht haben muss, ne? Und ich glaube schon, dass das einfach wichtig ist, da in dieses Handeln zu kommen. Man kann das auch, aber es ist manchmal nicht, und das Krasse ist aber, wenn sie es nicht machen, bleibt die Last vorhanden, also das tragen dann halt nur andere. Ne? Und das ist halt das Unfaire. Also wenn in einer Beziehung und egal welches Geschlecht da drin ist, ne, wenn eine Person sich weigert, emotionale Verantwortung zu übernehmen, muss die andere Person zwangsweise mehr tragen, weil nur so funktionieren halt Beziehungen. Und das ist halt sehr ungerecht.
Total. Und du hast in deinem Buch auch einige Handlungsoptionen aufgezeigt, was man dann trotzdem tun kann, auch wenn es da Verweigerung gibt und auch wenn viel emotionale Last da ist und man dieses Gefühl nicht los wird, ich muss das jetzt tragen, sonst tut es keiner. Dazu kommen wir später nochmal. Aber erstmal, lass uns das mal sichtbar machen, weil das ist ja uns allen ja ganz gut gelungen, auch bei dem Thema Mental Load. Da gab es ja wirklich eine richtige Bewegung, die diese Belastung, die mentale Belastung, die eine Familienstruktur und die Organisation eines Alltags mit sich bringt, mal sichtbar zu machen. Lass uns das auch mal bei diesem Emotional Load, bei dieser emotionalen Belastung machen. Was sind so typische Sachen? Du hast gerade schon die Großeltern angesprochen. Was wäre so mit den Großeltern so eine emotionale Belastung zum Beispiel?
Ja, na, also mit den Großeltern, da kommen ja viele Sachen. Da kommen, wenn wir jetzt, also im besten Fall haben wir ganz tolle Großeltern, die sich super einsetzen und wir müssen nichts machen. Oft ist es aber so, dass ja durchaus bestimmte Belastungen da sind. Ne? Also, und da müssen wir einmal unterscheiden, dass einmal wir selber, oft wenn wir Kinder haben, dann diesen Schmerz spüren, zu sagen, oh, ich merke auf einmal, meine Kindheit, da gab es doch Mängel oder ich wurde doch nicht so gesehen, ich wurde nicht so begleitet, wie ich es gebraucht hätte. Das kommt ja oft erst auf, wenn man dann Eltern wird und wenn man mehr reflektiert, ne, darüber, welche Ansätze man verfolgen möchte, welche Werte sind wichtig und so. So, also hat man einmal die eigene Verletzung, die dann da sein kann und gleichzeitig hat man halt ein Kind, was anders begleitet werden soll, also durch die eigene Annahme. Und dann ist man damit konfrontiert, dass die dann andere Sachen sagen oder tun mit dem Kind. Und da gibt es unterschiedliche Typen. Manche versuchen das auszugleichen und dann sowas wie, nee, also die Oma meint das ja nicht so, wenn sie sagt, ne, und dann ist man die ganze Zeit der Puffer, ja, und versucht da irgendwie so reinzuspringen. Und dann wiederum gibt es welche, die auch belehren wollen, ne, und dann auch, ja, hier, und ich habe dir mal ein Buch mitgebracht oder hier schicke ich dir mal per WhatsApp einen Link oder so, ne, um zu erklären, so funktioniert es, aber das ist ja auch immer noch, ne, ich bin angespannt, ich muss dir das erklären. Und es gibt welche, die halt die ganze Zeit versuchen, einzugreifen, aber trotzdem nicht in die Konfrontation zu gehen, sondern dann halt die ganze Zeit so abschirmen wollen, das Kind. Ne? Also so Familien feiern schon, aber dann die ganze Zeit in Anspannung sind. Und dann ist das auch gar nicht mehr festlich und gemütlich, sondern oder besinnlich, wie wir sagen, zu Festen. Ne? Die Besinnlichkeit bleibt dann immer für die, die so viel emotionale Last tragen, auf der Strecke.
Eigentlich wollte ich das aufteilen in lass erstmal sichtbar machen und dann sagen, was kann man tun, aber es brennt mir gerade unter den Fingernägeln, was kann man tun? Also wenn ich merke, ja, hier passiert was, ne? Machen wir mal ein Beispiel, weiß ich nicht, die Oma ist ständig mit, gib der Oma mal ein Küsschen und ich will das nicht. Was kann ich jetzt tun, um nicht permanent wie so ein kleiner Helikopter über meinem Kind und zwischen Oma und Kind hin und her zu schweben und abzupuffern, ohne diese emotionale Last auf mich zu nehmen? Spannend irgendwie, ich weiß nicht so richtig eine Antwort.
Ja, na, das Schwierige ist ja oft, dass wenn wir solche Erfahrungen gemacht haben, na, mit, das ist irgendwie schwierig, also wir haben ja auch schon diese Grenzüberschreitung wahrscheinlich erlebt und müssen aber jetzt als Erwachsene dann in diese Position kommen, zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr das Kind und du kannst hier nicht mehr die Kontrolle ausüben über mich und die nachfolgende Generation, sondern ich bestimme das jetzt und ich setze jetzt Grenzen. Na, und da müssen wir halt in diese in diesen Wandel reinkommen, zu sagen, nein, ich bin hier nicht mehr das, also ich bin noch dein Kind, ja, biologisch gesehen, aber ich bin nicht mehr das Kind, das du kontrollierst und wo du die Regeln vorgibst, sondern ich muss hier in meine Erwachsenenposition reinkommen, gegenüber meinem Kind auch die Schutzfunktion wahrnehmen, sagen, nein, so, und in das unangenehme Gespräch gehen, zu sagen, ich verstehe, du möchtest ganz gerne Zuneigung und Liebe haben und das ist alles total verständlich, aber mein Kind ist dafür nicht zuständig. Mein Kind darf lernen, gesunde Grenzen zu setzen und es kommt zu dir und umarmt dich oder küsst dich, wenn es das möchte, aber nicht, weil du das haben möchtest.
Und wenn es die Schwiegermutter ist, also siehst du dann den Vater in der Verantwortung, diese Grenze zu setzen?
Na, wenn der Vater, also das ist ja eigentlich etwas, was wir beide, ne, also als Eltern hat man ja eigentlich geteilte Werte und da ist es ja auch oft so, ne, dass sie versuchen aus dem sozialisierten, ich kümmere mich nicht um Emotionen und das ist mir alles zu viel, ich ziehe mich hier zurück und ihr müsst es regeln. Aber nein, natürlich ist es eigentlich die Aufgabe, ne, so da zumindest mit das gleichwertig mitzutragen und zu sagen, nee, wir stehen beide dazu, das geht nicht. Ja, das ist, wir verstehen es, ja, natürlich ist es, ne, das ist ja auch etwas, Großeltern brauchen auch Aufmerksamkeit, also alle Menschen brauchen Aufmerksamkeit und Liebe und Fürsorge, aber Kinder sind nicht dafür da, das zu geben. So, die sind, die geben das auch mit, weil sie halt einfach da sind, weil sie Kinder sind, weil sie toll sind, aber sie müssen nicht emotional Fürsorge leisten für Erwachsene.
Ja, total richtig. Jetzt sind es ja nicht nur die Großeltern, sondern in einer Familie gibt es ja ganz viele andere Themen, die eine emotionale Last sind. Kannst du mal da so 2, 3 Beispiele nochmal geben, bei denen du sagst, so das ist so ein ganz typisches Szenario in Familien, das man gar nicht so auf dem Schirm hat, nur spürt?
Ja, na, ich finde zum Beispiel im Buch schreibe ich ja auch über die Strukturen, ne, die ja auch manchmal anstrengend sind. Zum Beispiel auch die finanzielle Abhängigkeit. Das ist auch etwas, was ich häufig erlebe in Familien, dass das ein Thema ist, weil ja gerade die Frauen oft in Teilzeit arbeiten sollen, weil die Familie das so beschließt und weniger Einkommen haben, oft mehr in Care-Arbeitsbereichen arbeiten, da auch ein geringeres Einkommen oft ist. Ne, und dann müssen Finanzen irgendwie ausgeglichen werden, wird es aber oft nicht gerecht verteilt. Ne? Und dann sind oft Mütter in so einer Bittstellerposition oder auch, was ich auch schon hatte, dass sie, obwohl sie das geringere Einkommen hat, gleich viel Miete bezahlen soll und so. Also, ne, und das führt immer zu Abhängigkeiten und zu so einem Gefühl von fehlender Selbstwirksamkeit in der Beziehung. Und das ist natürlich auch eine totale emotionale Last, die da ist. Ne? Also, weil wir dann immer in Abhängigkeit sind, von dem man nicht selber entscheiden, sagen, ah, hier, die Kinder brauchen jetzt übrigens neue Gummistiefel, kannst du mir Geld dafür geben?
Und du hast das auch so schön beschrieben, dass viele Männer das gar nicht je gekauft haben, genau. Gummistiefel, und sich gar nicht vorstellen können, was Gummistiefel kosten, und dass zu Gummistiefeln ja leider noch ein paar andere Schuhe in der Größe dazukommen, weil die Kita-Hausschuhe braucht, zu Hause Hausschuhe gebraucht werden und so weiter. Das heißt, da ist manchmal so ein Unverständnis plus Macht in Kombination, ja. Und das beschreibst du als so schwierig.
Genau, na, so, also das, wenn man sich nicht mit den ganzen Care-Tätigkeiten beschäftigt, ja, dann weiß man gar nicht auch, also ne, vom Mental Load, wie anstrengend ist das, irgendwie die richtigen Anziehsachen, Matschhosen, ne, dann werden irgendwie eine Bewertung durchgelesen, ist die auch wirklich wasserdicht? Das ist das ganze Mentale, aber eben auch das Emotionale, was noch da dran hängt.
Du meinst dieses finanzielle, emotional sich genau, so fühlen, das finanzielle, als sei man diejenige, die das nicht im Griff hat.
Ja, ja, genau. Mhm.
Ja, verstehe. Weitere Dinge, die einen emotional im Alltag belasten, wären zum Beispiel?
Na, zum Beispiel ist auch ein ganz wichtiges Thema Geburt und Geburtserfahrungen, die emotional nachhängen können. Mhm. Na, und wo auch oft dieser Blick nicht dafür da ist, dass dann gesagt wird, na ja, Hauptsache dem Kind geht es gut und sowas alles. Ne? Aber wie sehr Geburtserfahrungen noch lange emotional beeinträchtigen können und auch ganz, ganz langfristig, ist oft gar nicht so da, ne? Weil das ist, wenn zum Beispiel das Kind in Gefahr war, mhm, unter der Geburt, ja, das kann auch zu einer starken emotionalen Last, dass man halt immer so ein bisschen Angst hat, dass das da bleibt, diese Angst um mein Kind, ja, und dass man dann sehr, sehr vorsichtig, mhm, ist, ja, oder auch bei Kindern, die halt früher zur Welt gekommen sind oder bestimmten Erkrankungen, ja, das ist natürlich sowieso schon einfach eine starke emotionale Belastung, die dann andere vielleicht nicht so tragen, aber eben auch das eigene Erleben kann zu einer emotionalen Belastung werden, wenn man merkt, okay, ich wurde hier irgendwie nicht gut behandelt, ja, ich habe vielleicht sogar Gewalt erfahren, und das trägt sich dann so durch die Zeit weiterhin durch und ist sehr anstrengend, da während man das eigene Trauma bearbeitet, gleichzeitig eben Kind begleiten und den Alltag managen.
Und oft ja auch nochmal diesen Schlafentzug dazu und so weiter. Ja. Du hast insgesamt das Patriarchat, also die Strukturen, in denen wir leben, hast du sehr oft auch so als Wurzel beschrieben dessen, dass wir dieses Ungleichgewicht haben. Und das beginnt ja eigentlich schon in der Schwangerschaftsvorbereitung, weil wer macht sich eigentlich die Gedanken und für wen ändert sich denn eigentlich das Leben? Während in vielen, vielen Familien der Mann nach einer kurzen Elternzeit oder nach kurzem Urlaub wieder in sein Leben einfach reinsteigt und weitermacht wie bisher, hat sich ja bei einer Frau was ganz anderes verändert. Das heißt, sie muss mit einem neuen Körpergefühl, mit einer neuen Rolle, mit einer Eingeschränktheit, einer beruflichen Leben. Das macht ja auch emotional ganz viel mit einem.
Ja, absolut. Und da ist das Problem, ne? Diese Strukturen um uns herum, dass die nicht ermöglichen, dass beide Elternteile sich gleichwertig von Anfang an einbringen. Ne? Also wir wissen ja auch mittlerweile, dass es nicht irgendwie vom Geschlecht abhängt, sich um Kinder kümmern zu können, ja, sondern dass das gelernt, mhm, wird und dass man das Gefühl haben muss, ich bin verantwortlich und ich habe hier die Zeit, mich zu kümmern. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass eigentlich Väter ja schon in der Schwangerschaft mitbeteiligt sind, aber dann gerade auch in dieser Zeit danach das ausbauen können, ja, und in der Schwangerschaft eben schon diese emotional, vielleicht da auch schon anfangen, Sachen aufzuarbeiten, ne, damit man sich dann richtig einlassen kann auf dieses Kind und diese Verantwortung, damit es halt nicht ist, ja, ich mache mein Leben weiter und die andere Person bleibt mit dem Kind zu Hause und hat auf einmal ein völlig anderes Leben, ne, sondern dass man das gleichwertig, mhm, verteilt.
Gutes Stichwort, wenn Väter sich damit auseinandersetzen, wie ist das mit der neuen Generation. Das heißt, ich habe oft das Gefühl, dass wir etwas wollen, vor allem Frauen etwas wollen, raus aus patriarchalen Strukturen, dass wir neu uns formieren wollen, eine ganz neue Art des Zusammenlebens haben möchten zwischen Frauen und Männern. Hast du das Gefühl, dass Männer sich damit ausreichend beschäftigen, um das Thema dann auch in die nächste Generation mit reinzunehmen?
Nein.
Klare Antwort.
Nein, also Frage. Nein, wir sehen das ja auch in Statistiken,
ja.
Ne, dass weltweit das durchaus auseinandergeht, gerade in den Industrienationen, die Einstellung von Frauen und Männern in Bezug auf die weibliche Gerechtigkeit, Gleichstellung und so weiter. Ne, und natürlich das ein Hindernis ist, ja, und das ist total schwierig, weil Frauen super reflektiert, ja, die lesen die ganzen Erziehungsratgeber, lesen Literatur über Feminismus und bilden darüber sich fort und ein neues Selbstwertgefühl, was alles super ist, aber auf der anderen Seite brauchen wir natürlich Männer, die das mittragen und mit vertreten, sowohl in Elternschaft, aber eben auch generell. Und daran hapert es oft noch.
Hat sich das so ein bisschen verfestigt in deinen Augen? Also wenn ich mir das so angucke in meinem Umkreis und in meinem Umfeld, dann kann ich schon so sehen, es ist oft so diese Einstellung, ja, meine Frau, die liest da diese ganzen Bücher und dann schickt sie mir immer irgendwelche Instagram-Sachen und so weiter, dann soll ich mir die angucken. Also das Gefühl ist so ein bisschen, wir sollen belehrt werden, die wollen was und mir fehlt da manchmal so ein bisschen der Gedanke, dass es ja allen was bringt, wenn wir uns mal damit auseinandersetzen, in welchen Strukturen und in welcher Sozialisierung wir groß geworden sind.
Ja, na und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil der hängt eben mit diesem Emotional Load so zusammen. Ne, dieses, ich mach da zu, ich lasse das nicht ran an mich. Ja, so, und deswegen müssen die Frauen noch mehr dran. Da wird immer gesagt, ja, Frauen müssen sich ja noch mehr einsetzen für ihre, die müssen nur lauter sein. Aber das Krasse ist ja, oder selbstbewusster sein, aber das Krasse ist ja, dass wir dadurch in so eine Überlastung einfach kommen, ja, weil wir machen schon die ganze Zeit, wir machen. Und dann wird immer gesagt, ja, also wenn die Frauen immer noch nicht gleich behandelt werden, dann liegt es an ihnen. Und dann müssen sie noch mehr machen und noch mehr selbst optimieren. Aber es stimmt nicht. Wir brauchen halt auf der anderen Seite auch Menschen, die das eben mittragen und sich nicht drauf ausruhen, dass andere diese emotionale Arbeit machen und sich vielleicht sogar noch lustig darüber machen. Ne? Dieses, ja, dann schickt sie mir hier irgendwelche blöden Instagram-Beiträge und so. Immer voll nervig. Ne? Und das ist das Anerkennen, da reinzukommen in dieses Zulassen von dieser Emotionalität und dann zu sehen, ach nee, das tut mir ja auch gut. Das bringt mir, dass mein Kind sich bei mir als Vater sicher fühlt. Ja, dass ich gut mit dem, dass ich es gut begleiten kann, dass wir eine schöne Beziehung miteinander haben. Und darüber hinaus tut es auch mir gut, weil ich auf einmal lerne, Beziehungen anders eingehen zu können und mich verbundener zu fühlen, sicherer zu fühlen, weniger ungesunde Sachen zum Kompensieren machen zu müssen, sondern da einfach aus dieser Kraft von Verbindung und positivem Miteinander zu schöpfen.
Jetzt weiß ich von vielen Frauen, dass ihr Problem ist, dass sie als Kritikerin gesehen werden, wenn sie etwas optimieren wollen. Also wenn sie auf gerade auf einen Partner zugehen und sagen, hör mal, wir haben doch da eigentlich einen gemeinsamen Wert. Wir wollen uns doch auf Augenhöhe begegnen. Wir wollen doch gemeinsam für unsere Kinder da sein. Wir hatten uns mal 50-50 auf die Fahne geschrieben. Ich sehe das an manchen Stellen noch nicht, weil das ist ja immer in irgendeiner Form ja auch Kritik. Es ist es ja auch und es wird oft als diese abgeblockt. Hast du da einen Tipp für Frauen, die immer wieder vor dieser Mauer stehen?
Ja, na also das Problem ist, wir können nicht andere Menschen davon überzeugen. Na, aber eigentlich in der Beziehung geht es ja darum, dass wir füreinander da sind. Und wenn jetzt ein Partner, Partnerin sagt, du, mir geht's hier nicht gut, ich bin überlastet. Und der andere sagt, nee, dann stimmt halt da was nicht. Also, dann stimmt da grundsätzlich etwas nicht, woran man arbeiten muss. Weil das ist halt einfach keine gute Beziehung dann, wenn ich sage, du, und es ist vollkommen egal, ob die andere Person denkt, das ist richtig oder zutreffend, sondern erstmal muss man doch, wenn man in einer Beziehung ist und jemand sagt, mir geht's nicht gut, sagen, ah ja, okay, erzähl mal. Und nicht, nee, stimmt nicht.
Das ist ja voll schräg. Ja, nur ist es in der Praxis ja oft so. Es ist total schräg. Ich glaube, dass es in der Praxis ganz oft so ist. Ne? Also wir bekommen ja super viele Mails. Und das, was wirklich oft rauskommt, ist dieses, ich habe da eine Idee, wie es uns besser gehen könnte. Und der Partner blockt ab und fühlt sich bevormundet und auch so dieses Gefühl von, wenn du das willst, setz es um. Aber ich will das ja gar nicht. Also ich habe ja jetzt gar nicht das Gefühl, wir müssen unser Kind jetzt total anders sozialisieren. Bei mir geht's ja gut. Für mich ist alles fein. Dieses Gefühl kommt ganz oft in diesen Mails raus. Deswegen frage ich das so, weil ich das wirklich auch immer selbst sehr spannend finde, da in der Reflexion und im Nachdenken darüber, wie kann man da helfen, wenn da wirklich so abgeblockt wird. Das ist leider, du sagst, das ist eine schlechte Beziehung. Ich glaube, es ist in ganz, ganz vielen Beziehungen der Fall. Die sind ja nicht per se alle schlecht, sondern da läuft wirklich was grundlegend falsch. Aber die Frage ist wirklich, wie kommt man ran? Du sagst, eigentlich kann man es nicht, ne? Eigentlich aus der Position heraus, die.
Ich glaube, da muss man halt da tiefer reingehen, ne? Also auch in einer Paarberatung oder irgendwie so gehen. Ne? Weil das
ist ein Partnerschaftsthema dann.
Ja, das ist ein Partnerschaftsthema. Und die Frage ist auch, warum glaube ich, das machen lassen zu dürfen mit mir? Ja, also wie kann das auch sein? Na, und da sind wir schon wieder bei Emotional Load und bei eigenen Erfahrungen, dass wir sagen, ja, Liebe bedeutet, jemand darf das zu mir sagen. Jemand darf zu mir sagen, nee, das stimmt einfach nicht und ich habe damit kein Problem, deswegen machen wir es so weiter, wie ich das sage. Ne, und da überhaupt nicht auf jemanden einzugehen, das, ne, so, also da sind so ganz grundlegende Sachen immer drin, ne? So, und ich finde, das ist wirklich wichtig, dann zu sagen, nee, also pass auf, ich habe hier ein Problem und du kannst dich nicht aus dieser Verantwortung für unsere Beziehung, aber auch nicht fürs Kind ziehen, indem du sagst, es gibt das Problem nicht. So, also das ist ja so, ich mache die Augen zu und dann ist es nicht mehr da. Das geht nicht. Und das ist auch etwas, was langfristig Paaren auf die Füße fällt, ne? Das kann man so ein paar Jahre, ne, und dann trägt halt eine Person immer weiter und denkt, ah nee, aber das ist schon okay und ich mache das ja aus Liebe, ne, aber es wird halt dann immer mehr, ja, und die Themen mit Kindern hören ja auch nicht auf, ja, das wird ja, diese Differenzen, die werden ja auch, ne, und dann ist das Kind in der Kita und in der Schule und dann hat man da unterschiedliche Vorstellungen und Pubertät, ja, da kommt auch nochmal so viel, ja, und da muss man eigentlich am Anfang dann reingehen und sagen, okay, wie wollen wir zusammen erziehen, was ist uns wichtig und was hindert uns noch?
So ein grundlegender roter Faden, der einen dann von Anfang an so ein bisschen durchträgt, ne? An dem man sich immer wieder auch orientieren kann. Ich finde, das ist auch oft das, was zu kurz kommt, dass man nicht einmal gemeinsam definiert, was wollen wir, weil so passiert ja dann ganz schnell dieses, naja, du willst das. Ich habe nie gesagt, ich will das. Aber wenn man mal gemeinsam definiert, was möchten wir eigentlich? Wie selbstbewusst dürfen unsere Kinder ins Leben gehen? Was wollen wir für unsere Tochter? Wie selbstbewusst soll die sich behaupten dürfen, können und so weiter? Dann ist man ja immer mal wieder auf so einer, an so einer Kreuzung, an der man wieder darauf zurückkommen kann. Das hatten wir mal definiert. Das wollten wir. Das war unser Ziel.
Ja, na und also ich glaube, Nils Pickard beschreibt das als Beziehungsvertrag. In seinem Buch LiebeskomplizInnen, ja, ne, sowas aufzusetzen. Und das ist halt auch das Spannende, weil eigentlich, also so, es gibt ja, ich glaube, in Deutschland sind ganz viele Menschen überversorgt mit Versicherungen. Ja, habe ich irgendwo mal gelesen. Und wir sichern uns gegen alles ab, ja, aber das machen wir nicht. Ne? Und ich weiß nicht, ich habe ja mit meinem Mann, bin ich jetzt, glaube ich, 20 Jahre zusammen oder irgendwie so 18 Jahre verheiratet, also jedenfalls vor lange. Und wir haben damals einfach einen riesenlangen Ehevertrag gemacht, so bevor wir geheiratet haben, weil uns das beiden wichtig war. Ne? Und natürlich steht da nichts über Erziehung drin, aber so ähnlich kann man sich das halt auch vorstellen. Das ist ja einfach was Krasses und Bedeutendes, so ein Kind ins Leben zu begleiten. Ja, und dann sich zusammenzusetzen und darüber klar zu machen, okay, was ist das eigentlich, wie wollen wir das machen, ja, und wie wollen wir auch mit Konflikten umgehen, einfach mal darüber so zu reden, wie wollen wir das gestalten hier zwischen uns.
Ja, du hast in einem der Kapitel, also das heißt, wie du deinen Alltag emotional gesund gestaltest und dann ist das nochmal so aufgeteilt in Emotional Load und Kinder, Emotional Load und ältere Familienmitglieder, Partnerschaft, Arbeit. Da sieht man ja schon, von wie vielen Seiten aus Belastungen auf uns so einprasseln können. Gibt's da so eine Sache, wo du sagst, das ist eigentlich so ein, naja, nicht, vielleicht nicht der heilige Gral, aber das ist doch so eine Sache, die wirklich in allen Beziehungen durchaus hilft, sich ein bisschen freier zu fühlen von diesem Ballast, der auf einem hängt.
Ja, ich glaube, das Wichtige ist, sich klarzumachen, was muss ich eigentlich nicht tun?
Also, man muss nicht jeden Ball annehmen.
Genau, ne? So, wo kann ich einfach mal Sachen streichen, ne? Und wo sind es so irgendwelche Ideale oder irgendwie Rollenbilder, wo ich denke, wo ich auch schon eigentlich weiß, ich habe gar keine Lust darauf, das zu machen, aber ich mache es irgendwie trotzdem. So, ne? Und das loszulassen, also dieses ganz individuell zu finden, wo habe ich das Gefühl, eigentlich mache ich das nicht gerne, aber ich mache es, aber warum mache ich das eigentlich und das streiche ich jetzt.
Ja, ich habe auch noch einen Punkt, den ich richtig wichtig und interessant finde, wenn man das andere Elternteil, das vielleicht nicht in der ersten Reihe der emotionalen Dinge steht, an Orte schickt als erste Person, zum Beispiel zum Kita-Entwicklungsgespräch, zur Lehrerin, zum Zahnarzt, wie auch immer, dann geht automatisch etwas los. Man steht nicht mehr als Erster da, sondern der andere kriegt einen Auftrag und nicht ich, den ich dann wieder verteilen muss, sondern der andere, der hört dann, okay, hier läuft was schief zum Beispiel, das Kind ist sehr aggressiv oder wird geärgert oder wie auch immer. Das heißt, man kommt als erstes in Berührung damit und ich glaube, dass wir da leider sehr dazu tendieren, dass oft die Mutter zu solchen Unterhaltungen geht, manchmal, weil der Vater nicht will, aber oft glaube ich auch, weil die Mutter denkt, das muss ich jetzt machen. Ich bin ja die Mutter, ich kann ja nicht einfach da nicht hingehen. Und das ist ja schon irgendwie, ja, also damit verfestigt man das sehr, ne?
Ja, na, oder ich glaube, ich habe das bei Patricia Camarata in ihrem Buch gelesen, einfach die Telefonnummern austauschen. Na, also in dieser Kita da einfach Telefonnummer der Mutter und Telefonnummer des Vaters einfach austauschen, damit die halt zuerst bei dem anderen Elternteil anrufen.
Finde ich auch spannend. Auch sowas wie Elternsprecher werden oder so. Dann wird man auch mit Themen konfrontiert, die vielleicht sonst nicht auf dem eigenen Schreibtisch und im eigenen Kopf und vor allem im eigenen Herzen ja nicht landen würde.
Ja, ja. Na, und also es gibt auch ganz, es hat sich jetzt so ein bisschen negativ angehört, aber es gibt ja auch ganz viele tolle Väter. Ja, also ja, ich kann nicht sagen, es gibt gar nicht so, na, sondern es geht ja einfach so um diese Struktur und um das Grundsätzliche. Und ich erlebe das einfach in der Arbeit mit ganz vielen Müttern, dass da oft viel auch einfach immer noch fehlt.
Ja, weil es ja auch bestimmte Gründe dafür gibt, also ja, die so aufeinander kommen. Dann ist es ja zum einen, dass oft die Väter mehr erwerbstätig sind als die Frauen, also die Frauen mehr Care-Arbeit leisten. Damit bist du ja, wie ich das gerade schon gesagt habe, du bist eigentlich immer die in der ersten Reihe, die dies als erstes mitbekommt, die es ungefiltert mitbekommt, das weinende Kind und nicht abends am Tisch schon runtergelevelt und einmal schon besprochen und dann nochmal reingegeben, sondern wirklich komplett ungefiltert damit in Berührung kommt. Du bist damit natürlich auch die Person, die eben oft mit Lehrern, anderen Freunden und so weiter, die Leute kennt überhaupt, ne? Das ist ja auch schon der Fall. Und dann kommt natürlich dann noch die Sozialisierung dazu. Warum sind Frauen so sehr dazu sozialisiert, in deinen Augen, Emotionen zu handeln? Also was ist es, was uns dazu so prädestiniert?
Also eigentlich prädestiniert uns ja nichts dazu,
ja.
Sondern es wurde halt so gemacht. Ne? Es ist dieses über Jahrhunderte entwickelte Frauen- und Mütterbild, ja, wo wirklich gesagt wird, die Frau ist zuständig für das Heim, dass es allen gut geht und der Mann ist der Ernährer. Ja, also das finden wir tatsächlich ja durch die Jahrhunderte hinweg und was eben auch ganz, ganz stark war in der Vergangenheit, in der Pädagogik und in der Psychologie, dass immer wieder gesagt wurde, wenn was schief läuft mit dem Kind, dann war die Mutter schuld. Ja, so, und das finden wir tatsächlich bis in die 80er Jahre hinein in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, ne, dass alle möglichen Sachen festgeschrieben wurden und ja auch immer noch werden bei der Mutter. Ja, und das vermittelt zu bekommen, als Mutter, wenn was schief geht mit dem Kind, bist du daran schuld, ja, auch wieder dieser emotionale Ballast, der da ist und diese Verantwortung, diese unglaubliche. Und tatsächlich ist das ja auch so, dass ganz viele Mütter sich, wenn irgendwas ist, in die Beratung kommen, ja, und sagen, ah, oh, mein Kind ist aber so wütend gerade, ja. Oder auch selbst bei Sachen, wo ganz klar wir aus der Wissenschaft wissen, es hat nichts zu tun mit Elternschaft. Ja, dass immer noch die Frage ist, ja, vielleicht habe ich was falsch gemacht, vielleicht war ich in der Schwangerschaft, vielleicht habe ich da zu viel Stress gehabt und deswegen ist mein Kind jetzt so. Also voll krass.
Krass, ne? Da fängt schon an, ja. Ja, stimmt. Also in der Schwangerschaft, ne? Jedes Mal, wenn man so einen kleinen Ausraster hatte und geheult hat und so, ging immer das Lämpchen an. So, was macht das jetzt mit meinem Kind?
Ja, also natürlich extreme Stresserfahrungen wirken, ja. Also extreme.
Genau, das ist ja nicht total ja, falsch, aber ich sag ja nur, die Last ist trotzdem da.
Ja,
ne?
Genau. Ne? Und dass wir das auch nicht, dass das nicht fein genug dann darstellt, zu sagen, okay, natürlich, Alltag bedeutet, dass wir immer auch Stress haben, ja, in der Schwangerschaft und auch später. Und dass wir immer Situationen haben werden, wo wir nicht super feinfühlig sind, wo wir halt auch die Kinder mal anmeckern und so. Und das Bindungssystem gleicht das aus, das ist dynamisch. Ne, sondern dass dieses Ideal die ganze Zeit, nein, du musst das alles richtig machen, weil sonst machst du das Kind kaputt.
Wir sprechen auch öfter mal in den Eure-Fragen-Folgen über diese Väter-Mütter-Sache und da sagt Elke oft, dass Väter sehr viel mehr Selbstbewusstsein haben in ihrem Vatersein als Mütter im Muttersein und dass es ganz schön wäre, wenn man sich da auch mal in der Mitte treffen würde. Das finde ich immer ganz spannend, ne? Dass sie sagt, Mütter könnten manchmal auch so ein Ich-bin-genug-Button gerne mal sich installieren, den Väter dann vielleicht so sehr haben, dass sie meinen, sie müssten niemals Literatur lesen oder irgendwas angleichen. Eigentlich ist es ja ganz schön zu sehen, ja, wir können auch voneinander lernen und wir können uns da auch durchaus irgendwo in der Mitte treffen. Ne?
Ja, genau. Na, so. Und das ist ja das, was wir vorhin besprochen haben, dieses, wir setzen uns zusammen hin und partnerschaftlich gehen wir das an. Ja, und sehen, okay, von dir kann ich auch was annehmen und du kannst von mir was annehmen und so gehen wir aufeinander zu und treffen uns, wie so bei einem Brückenbau von beiden Seiten und dann kommen wir in der Mitte zusammen. So. Mhm.
Lass noch mal eine ganz konkrete Situation kurz mal aufzeigen und dann mal kurz überlegen, was kann die Frau an der Stelle machen? Was kann vielleicht auch der Mann an der Stelle machen? Aber du hast so eine wunderschöne Situation, ich glaube in einem Themenpark oder so, ist eine Familie und das Kind dreht durch, der Mann ist schlecht gelaunt, die Oma ruft noch an und will jetzt ganz dringend was besprechen und in diesem ganzen trubeligen emotionalen Wirrwarr hängt die Frau und denkt, sie muss jetzt alles regeln und entschuldigt sich am Ende noch beim Mann, weil der meint, sie sei nicht nett genug zur Oma gewesen beim Telefonieren. In so einer Situation, in der alle angespannte Nerven haben, hast du da so einen ganz konkreten Tipp, wie kann ich gut auf mich aufpassen, dass ich nicht die Verantwortung für alles übernehme?
Ich finde immer total gut, das selber auszusprechen und zu sagen, okay, Leute, ich glaube, es geht alles gerade hier irgendwie den Bach runter. Du hast schlechte Laune, du hast schlechte Laune. Meine Laune wird jetzt auch langsam schlecht. Lass mal kurz eine Pause machen und dann, ne, also je nachdem, in dem Beispiel war zum Beispiel, ja, lass mal noch was essen gehen oder irgendwie sowas. Ne, und das ist, glaube ich, etwas, was uns echt auch helfen kann, das einfach auszusprechen. Also das ist ja nichts Schlimmes. Mhm. Wir haben ja da immer noch diese Scheu davor zu sagen, oh, ich fühle mich gerade überfordert oder ich fühle mich gerade wütend. Aber dann einfach ganz ehrlich zu sein, zu sagen, boah, ich finde es jetzt gerade echt schwierig hier, lass uns das mal kurz auseinandernehmen. Das ist, glaube ich, etwas, was uns wirklich hilft, weil gerade dann auch bei Partnern, die vielleicht Schwierigkeiten haben, emotional zu entziffern, ja, was gerade los ist, dann einfach ganz klar zu sagen, nee, also ich fühle mich jetzt hier gerade wirklich unwohl, wir müssen das jetzt anders machen. So, ne, also das ist, was du gerade meintest, ne? Dieses mehr Selbstvertrauen und einfach sagen, nee, komm, jetzt geht's nicht.
Genau. Also das einfach zu benennen, ne? Einfach erstmal benennen und die Sachen so, die Sachlage darstellen, dann kann ja jeder auch reagieren. Aber wie du sagst, ich glaube, manchmal hat, und das ist ja nicht männlich oder weiblich, aber wenn einer ein Problem hat, gerade in so einem Wirrwarr, das zu entziffern und ich kann das, dann ist es ja total hilfreich, wenn ich das einmal auf den Tisch lege, ohne zu sagen, ich löse es jetzt auch. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ne? Ja. Zu sagen, so sieht's aus oder dann musst du das und du das und hier müssen wir das, sondern einfach erstmal benennen. Richtig gut. In deinem Buch gibt's noch wahnsinnig viele Anregungen, was man tun kann und auch wirklich so viele Einzelbeispiele. Das fand ich sehr, sehr hilfreich, dass du einem da so wirklich aufgezeigt hast, was sind diese typischen Situationen, und ich glaube, jeder kennt sie in abgewandelter Form vielleicht und die eine mehr als die andere. Was du aber auch geschrieben hast, und das fand ich ganz spannend, lest es mal lieber von vorne bis hinten, weil selbst wenn du nicht in der Situation bist, selbst wenn du nicht betroffen bist und es total fühlst, spiegelt es doch ein strukturelles Problem wider, das wir insgesamt haben. Das fand ich einen guten Gedanken. So.
Danke.
Also für mich ein wunderbares Buch, ein total hilfreiches Buch, um ein diffuses Gefühl, was bei uns in den Mails so oft beschrieben wird, einfach nochmal zu benennen, wie wir das gerade gesagt haben, einfach erstmal benennen und dann gemeinsam gucken, was man daraus macht. Ich danke dir sehr für deine Zeit heute, dafür, dass du das Buch geschrieben hast, dafür, dass du so wichtige Begriffe wie Mental Load, aber jetzt auch Emotional Load einfach mal auf den Tisch packst und sagst, lass uns darüber reden, darüber schreiben und darüber ins Gespräch gehen. Ja, deshalb einmal stellvertretend danke an dich, Susanne, dafür. Und ja, wenn ihr jetzt denkt, cooles Buch, wie heißt es nochmal? Ich sag's euch, rasche. Emotional Load, wie Mütter frei von emotionaler Überlastung werden. Und Spoiler, auch Männer können eine Menge darüber lernen, wie sie ihren emotionalen Ballast oder den der Familie besser mittragen oder auch besser umverteilen können, sodass es für alle passt. Danke an dich. Wir hören dich bestimmt noch ganz viel, auch in deinem Podcast, auch in deinen Büchern weiter und in vielen Vorträgen, die du hältst. Wenn man daran interessiert ist, kann man mal auf deiner Webseite nachschauen. Wo ihr Susanne findet, das seht ihr bei uns auch nochmal in den Shownotes. Ich sage erstmal danke an dich, Susanne.
Ja, ich danke dir. Das war echt ein schönes Gespräch.
Dankeschön. Und wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder mit einer neuen Folge Eure Fragen zusammen mit Elke Schicke. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, ihr könnt auch gerne an Susanne schreiben, wir leiten gerne alles weiter. Dann schreibt uns wie immer sehr gerne an podcast@eltern.de. Infos zu der Folge, zu unseren Werbepartnern, zu allem, was euch interessiert, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und bis nächsten Donnerstag sagen wir Tschüss und alles Gute aus Hamburg.
Tschüss.